Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen im Buch Ruth. Das ist ein sehr kleines Buch zwischen Richter und Samuel. Ruth, und heute geht es um Ruth, Kapitel 1. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigttext aus Ruth 1 gleich. Denn vorher möchte ich noch kurz sagen, was mich besonders mit dem Buch verbindet. Ruth 1, das war das Buch, was mich zuerst mit euch verbunden hat, also mit der bekennenden evangelischen Gemeinde Osnabrück. Denn so habe ich euch kennengelernt. Ja, damals, 2008, war das nämlich das Thema in der Osterfreizeit, die hier in Georgsmarienhütte stattfand, wo ich zum ersten Mal aus Hannover noch dort als Jugendleiter mit dabei war. Und das war für mich schon erstaunlich, so eine Osterfreizeit mit jeden Tag zwei langen Bibelarbeiten vom Jörg. Und zwei Sachen sind hängen geblieben. Die eine Sache war, Boas kann man auch Boaz nennen, denn das klingt männlicher. Und Boaz und Ruth, das sind zwei Menschen von Chesed. Da habe ich den Begriff Chesed kennengelernt. Und wenn wir jetzt diese Predigtreihe durch Ruth durchgehen werden, werdet ihr immer wieder auf diesen Begriff Chesed stoßen. Das bedeutet übersetzt, und man kann es gar nicht mit einem Wort nur übersetzen, es bedeutet Treue, Liebe, Güte, Gnade, Freundlichkeit. Es ist Gottes Bundestreue, Gottes Bundesliebe, Chesed. Da steckt dieses herrliche, freundliche, gnädige Wesen Gottes in diesem Begriff. Und Boaz, aber ich werde ihn jetzt wieder Boaz nennen, um es nicht immer durcheinander zu bringen. Und Ruth, die spiegelten das wieder. Also von denen kann man viel lernen. Und jetzt Anfang des Jahres, im Frühjahr, war ich bei einem AAT-Retreat in der Schweiz, das könnt ihr euch noch erinnern, und dort haben wir in unseren Morgenandachten auch das Buch Ruth behandelt, und da wurde ich wieder drauf gebracht, was für ein wunderschönes Buch, was steckt da alles drin, und dachte mir, es wird Zeit, dass wir das auch mal hier als Predigtreihe in unserer Gemeinde haben. So kommt es jetzt dazu, dass wir durch das Buch Ruth gehen. Und bevor ich jetzt das erste Kapitel lese, noch ein bisschen was zu dem Hintergrund, zu der Zeit, in der diese Geschichte spielt. Das war die Zeit der Richter. Das Buch ist in unseren deutschen Bibeln ja nicht umsonst zwischen dem Richterbuch und Samuel. Das war also diese Zeit, wo es keinen König gab. Und dort steht immer wieder in dem Buch der Richter, jeder tat, was in seinen Augen richtig war. Will sagen, jeder machte, was er wollte. Es war eine Zeit des geistlichen Niedergangs. Es war eine schreckliche Zeit. Und in dieser Zeit schickte Gott dann immer wieder Gerichte, ja, irgendwelche fremden Völker, die die Herrschaft übernahmen, Hungersnöte und dergleichen, um das Volk sozusagen zur Besinnung zu rufen, zur Umkehr zu rufen. Das Volk fing dann irgendwann an, auch nach Gott zu rufen, zu sagen, ja, Herr, erbarme dich unser. Gott hat dann wieder Rettung geschenkt, aber ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Buch, das Volk blieb nicht bei Gott. Es war so eine Auf- und Abwärtsbewegung, die insgesamt mehr bergab ging. Ja, das Buch der Richter, das geht so bis in den tiefsten Tiefpunkt. In dieser Zeit spielt die Geschichte von Ruth. Und wir lesen das jetzt am Anfang von Kapitel 1. Es beginnt wieder mit so einem Weckruf, mit so einem Mahnruf Gottes an das Volk, nämlich in diesem Fall eine Hungersnot. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech. Was interessant ist, das heißt nämlich, Gott ist mein König. Und kurz vorher im Buch der Richter, letzter Vers, da steht, es gab keinen König, jeder tat, was er wollte, jeder war sein eigener König. Elimelech, wir hören, ja, Gott ist mein König, kommt jetzt hier einer, der einen anderen Weg einschlägt, ja? Aber wir wissen schon, es ist leider nicht in die gute Richtung. Der Name seiner Frau war Naemi, seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort.
Elimelech aber, Naemis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kiljon, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Da haben wir dieses Wort Chesed, Güte. Der Herr erweise euch diese Güte. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten, und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um euch noch einen Mann, zu heiraten. Und wenn ich auch spräche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung, ihretwegen, und man fragte: Ist das die Naemi? Sie aber sprach: Nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mit mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi zurück, und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte. Sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem.
Also dieser erste Teil dieser Geschichte ist bitter. Es wird immer schlimmer. Es beginnt mit einer Hungersnot, und dann kommt diese vielleicht verständliche, pragmatische, aber eben zugleich sehr fragwürdige Entscheidung Elimelechs: Wir verlassen das Land, wir hauen ab. Wir schauen, wo und wie wir irgendwie durchkommen können. Sie verlassen Bethlehem und sie gehen nach Moab. Wenn wir jetzt Bethlehem hören, an was denken wir da? Ja, dann denken wir irgendwie positiv. Ja, irgendwie Weihnachten, vielleicht sogar noch Ruth und Boas, das ist alles so schön gewesen, ja, die Love Story schlechthin. Ja. Das denken wir, wenn wir an Bethlehem denken. Wisst ihr, Bethlehem heißt ja übersetzt Brothaus. Und in Brothaus gibt es kein Brot mehr, Hungersnot. Merken wir schon, hier geht es in eine ganz andere Richtung. Nicht positiv. Und wisst ihr, jemand, der die Bibel das erste Mal liest, von vorne an, der begegnet schon ein paar Mal dem Ort Bethlehem. Es ist immer nur negativ. Also jemand, der die Bibel das erste Mal liest, der hat keine positiven Gedanken bei Bethlehem. Der weiß, Bethlehem, da ist die Frau von Jakob gestorben und wurde dort begraben, ja, seine Geliebte Rahel. Aber das war nur traurig, es wird noch viel schlimmer. In Bethlehem, da lebte ein junger Mann, das war ein Levit, der zog aus und wurde dann von einem gewissen Micha genommen, der hatte sich einen Götzen-Effort gemacht aus Silber und er hat gesagt, hey, du wirst jetzt mein Götzenpriester. Und später kam dann ein Stamm, der Stamm Dan, und hat diesen Effort samt dem Priester, diesen Leviten mitgenommen und haben mit dem ganzen Stamm haben die Götzendienst betrieben. Ja. Wo kam der Herr Bethlehem? Da kam das aus. Am Ende kommt raus, dieser Mann aus Bethlehem, das war ein Enkel Moses. Das ist ein Bild für den geistlichen Abfall des ganzen Volkes. Aber es wird noch schlimmer. Aus Bethlehem kam auch eine junge Frau, die ein anderer Levit heiratete und kurz nach der Hochzeit begann sie Ehebruch. Sie ging fremd, sie hat ihn auch verlassen, aber der Mann ging ihr nach, er hat sie zurückgeholt aus dem Haus ihres Vaters und auf dem Rückweg musste er an einer Stadt Halt machen, keiner nahm ihn auf, irgendein Mann nahm ihn dann in sein Haus auf, aber dann kam die ganze Stadt und wollte diese Frau und die wurde vergewaltigt und zu Tode geschändet und als Mahnzeichen hat der Mann diese Frau zerstückelt und die Stücke zu allen 12 Stämmen Israels gesandt. Seht, was ist hier passiert. Und dann kam es zu einem riesigen Bürgerkrieg, wo der Stamm Benjamin fast ausgelöscht wurde. Krass, das ist diese Zeit übrigens, von der wir reden, die Zeit der Richter. Ich wollte euch fast dieses Kapitel lesen lassen, damit wir uns innerlich einstimmen können. Was ist dort los in Israel? Ich habe euch das dann doch erspart. Aber das ist Bethlehem. Absolut negativ. Und aus dieser biblischen Perspektive, da können wir ahnen, was jetzt hier kommt, das geht nicht positiv los. Jedenfalls konnte das keiner ahnen. Jetzt erwartet man Drama, Untergang, Tod, Trennung, Scham, Schmerz, all das, was wir jetzt gelesen haben in den ersten nur 5 Versen. Elimelech trifft diese tragische Entscheidung und die Folgen davon sind einfach nur katastrophal. Mein erster Punkt lautet darum, tragische Entscheidungen. Wir sehen, dass eine fragwürdige, eine tragische, eine falsche Entscheidung zieht die nächste nach sich. Ja? Sie ziehen in das Ausland, Elimelech stirbt. Ach so, Ausland, Stichwort Ausland. Bethlehem klingt schon negativ, wisst ihr was? Moab ist noch negativer. Also Moab ist wirklich das Allerletzte. Moab ist der Erzfeind von Jerusalem gewesen. Moab, das ist ein Volk, was von einem durch Inzest gezeugten Sohn, nämlich die Tochter von Lot, hat ihren Vater betrunken gemacht und verführt und hat einen Sohn gezeugt. Und von diesem Sohn, Moab, stammt das Volk der Moabiter ab. Moab ist das Volk, was dann Israel nicht durchziehen lassen wollte. Moab ist das Volk mit dem König Balak, der Bileam anwarb, diesen heidnischen Propheten, dass er Israel verfluchen sollte. Moab ist das Volk, dessen spätere König Eglon das Land Jerusalem, Israel bedrückt hat. Und der so fett war von den ganzen Gütern, die dort rausgesaugt hat, dass dann das Schwert des Richters bis zum Knauf in seinem fetten Leib stecken geblieben ist. Ja? Moab ist der Erzfeind. Und in dieses Land, ausgerechnet in dieses Land, zieht Elimelech. Also Bethlehem feist und schon nichts Gutes. Und dann geht er auch noch nach Moab. Tragische Entscheidung. Und er stirbt dort. Und dann kommt die nächste falsche Entscheidung im Lichte der Bibel, denn die Söhne heiraten moabitische Frauen. Das war verboten. Keine ausländischen Frauen, erst recht keine moabitischen Frauen. Wird extra betont. Nicht von diesem Volk. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Die Frauen, die bekommen nämlich keine Söhne. Also sie sind 10 Jahre lang verheiratet, ohne Kinder. Sie sind unfruchtbar. Also wir merken, hier liegt kein Segen drauf. Aber wisst ihr, Das merkt man gar nicht, wenn man so durchliest, die ersten 5 Verse, diese Katastrophen, eine nach der anderen, in diesem Kapitel, in dem ganzen Buch, gibt es keine moralische Bewertung davon. Gott erhebt nicht den moralischen Zeigefinger, so wie wir es erwarten würden. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das musste ja so weit kommen. Steht hier nicht. Das wird einfach nur berichtet. Wir würden sowas erwarten wie, obwohl Gott die Hungersnot schickte, als ein Zeichen, als Bußruf, wendete sich Elimelech ab und verließ das Land. Er wollte dem Gericht aus dem Weg gehen. Er tat, was recht war in seinen Augen, und er erntete, was er säte. Nichts, steht nichts dabei. Keine moralische Bewertung. Gott hat es nicht gemacht, der Heilige Geist hat das nicht gemacht. Ja? Man fragt sich vielleicht, warum. Wir wissen, in extremen Situationen trifft man extreme Entscheidungen. Man trifft pragmatische Entscheidungen. Und man trifft eben oft auch deshalb falsche Entscheidungen. Wir handeln ja oft genauso. Ja? Es gibt ein Problem, es gibt eine Not, dann muss halt schnell eine Lösung ran. Und dann lassen wir uns vom Pragmatismus leiten. Ich denke, Pragmatismus ist nicht komplett schlecht. Ja? Das bedeutet, wir gucken uns die Gegebenheiten an, die Situation, und wir handeln dann danach. Das Problem beim Pragmatismus ist, dass oft Gott ausgeklammert wird. Wir sehen eben nur das, was wir sehen, danach handeln wir. Aber unsere Situation wird ja noch durch viel mehr bestimmt. Das unsichtbare Gott, der Herr jeder Situation ist, sehen wir dann nicht. Aber dennoch ist es so, diese Umstände, die unser Leben bestimmt, die wir eben sehen, die können manchmal so erdrückend sein. Eben hier wie bei Elimelech. Er dachte nicht an den Bund mit Gott, an die Bundesgemeinschaft, an die Verheißungen, die auf dem Volk und auf dem Land lagen. Ihm ging es hier nur noch ums Überleben. Er dachte an seine Familie. Wollen wir ihm das zum Vorwurf machen? Er musste sie irgendwie versorgen. Und Naemi, die musste ihrem Mann folgen. Wollen wir denn ihr jetzt einen Vorwurf machen? Gott erhebt hier nicht den moralischen Zeigefinger. Die Geschichte ist natürlich schockierend genug. Was möchte man meinen, wäre es nicht besser gewesen? Naemi wäre auch noch gestorben. Gott hätte Naemi auch noch quasi sterben lassen, anstatt dass sie jetzt dieses Leid und dieses Schicksal lebend ertragen muss. Naemi muss mit ihrer Vergangenheit, muss mit Elimelechs und ihren falschen Entscheidungen und den Folgen davon leben. Und dieses Leben ist für sie kein Leben mehr. Sie hat alles verloren. Sie hat alles verloren, was sie ausmachte. Sie wird deshalb in Vers 5 nur noch Frau genannt. Merkt ihr, die Geschichte geht los und wir hören einen Namen nach dem anderen. Die Orte werden benannt, die Personen werden benannt, jede Person wird mit Namen benannt. Aber in Vers 5 lesen wir dann nur noch, danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann übrig blieb. Sie hat nicht nur ihre Familie verloren, sie hat damit auch ihren Namen, ihre Identität verloren. Der Name steht ja für sie, für ihr Wesen, für ihre Identität. Ihr Name, Naemi, bedeutet Lieblichkeit, Liebreiz. Davon ist nichts mehr da. Sie ist leer. Ja, einfach nur noch eine Frau, eine Hülle, leer. Und genauso sagt sie es am Ende, voll bin ich ausgezogen, aber leer hat mich daher wieder heimgebracht. Und dementsprechend will sie nicht mehr Naemi genannt werden, sondern Mara, das heißt bitter. Nennt mich so, wie was mich jetzt ausmacht. Meine Identität, mein Wesen, mein Inneres ist jetzt einfach nur noch Bitterkeit. Und wir können vielleicht ein bisschen nachvollziehen, welche Gedanken sich dann in ihren Kopf immer und immer wieder gedreht haben. Ja? Ihr Kopfkino sozusagen. Mein Leben, was ist daraus geworden? Wir haben alles falsch gemacht. Mein Leben ist letztlich ein Beweis dafür, dass Gott gegen mich ist.
Ja, was sagt sie ihren Schwiegertöchtern? Denn mir geht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Das ist nicht nur Ernüchterung, nicht nur Enttäuschung, nicht nur Resignation, sondern das ist hier Verbitterung. Tragische Entscheidung und die führen zu großer Verbitterung. Das ist mein zweiter Punkt, große Verbitterung. Sie ist so angefüllt mit Negativem, ja, all diese Schicksalsschläge, all ihre trüben Gedanken, ihre Selbstanklage, ihre Gottesanklage, die natürlich da drin steckt, die haben sich in ihr Wesen, in ihr Herz reingefressen. Stellt euch einfach so ein Behältnis vor, in dem ihr giftige Chemikalien habt. Die stehen da so in eurer Werkstatt eben rum, schon seit Jahren. Da geht ihr auch nicht hin und nehmt den Becher, kippt das aus, spült das ein bisschen aus, so, ne, und dann füllt ihr Wasser rein und sagt, jetzt kann ich da schön draus trinken. Warum macht ihr das nicht? Weil, wie ihr wisst, diese Chemikalien haben sich da reingefressen. Das ist verdorben, dieses Gefäß. Kann man nicht mehr nehmen. Und so war das mit ihr. Es hat sich reingefressen in ihre Seele. Wie so ein Gift, was alles verätzt hat. Wir lesen dann in Vers 6, Naemi hört, Gott hat sich dem Volk wieder zugewandt, es gibt wieder Brot, sie und ihre Schwiegertöchter kehren um. Dann kommt immer wieder dieses Wort umkehren, im Hebräischen ist es dieses Wort für wir kehren um zu Gott. Kommt mehrfach in diesem ersten Kapitel vor, sie kehrt zurück, wir denken, jetzt kehrt sie um, wendet sich Gott wieder zu, sucht um Hilfe bei ihm, sie kehrt um äußerlich. Vielleicht kann ich da wenigstens ein bisschen Brot bekommen. Vielleicht kann ich ja wenigstens etwas zu essen bekommen. Aber sie kehrt um voller Bitterkeit. Sie erwartet nichts von Gottes Gnade, von Gottes Freundlichkeit. Sie erwartet nicht mehr so Neuanfang, Hoffnung. Vielleicht kann ich dort wieder leben. Sie höchstens eben, vielleicht kann ich dort gerade so mal überleben. Das ist das. Nicht mehr. Aber als sie sich von ihren Schwiegertöchtern verabschiedet, redet sie dennoch vom Herrn und von seiner Güte. Ja, dieser Vers 8. Gott erweise euch Güte, diese Chesed, Gott erweise euch Freundlichkeit, Gnade, Liebe, Treue, die, wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir getan habt. Wisst ihr, die beiden Schwiegertöchter, Orpa und Ruth, die waren ja nicht verpflichtet dazu, ihre Schwiegermutter zu begleiten. Das ist also kein Gesetz oder so üppig gewesen, die mussten das nicht. Die haben das getan aus Liebe zu Naemi. Und nun könnte man denken, Naemi wiederum aus Liebe zu ihren Schwiegertöchtern schickt sie zurück, weil sie ihnen dieses weitere Leid, dieses größere Leid, ihr Schicksal ersparen möchte. Ich weiß, wie es ist als alleinstehende Frau im Ausland. Das tut ihr euch bitte nicht an. Geht zurück. Aus Liebe zu ihr schickt sie sie zurück. Könnte man denken. Ja, sucht euch einen Mann, findet Geborgenheit, findet vielleicht wieder so ein kleines Stückchen Glück in eurer Heimat. Aber ist das, was sie ihnen hier rät, wirklich der Weg, um Gottes Gnade, Gottes Chesed zu empfangen? Ist das der Weg, der wirklich Segen verspricht? Also natürlich hat sie recht. Ohne Mann ist man ohne Versorger, ist man ohne Schutz. Das war damals ganz klar so. Da gab es keinen Hartz IV, keinen Staat, Sozialstaat oder irgendwas so. Irgendwelche Kontaktbörsen, wo jeder mit jedem ist, völlig egal, woher du kommst, so gab es alles nicht. War auch nicht üblich. Ohne Mann wo man aufgeschmissen. Und sich dann als Ausländerin in Juda durchzuschlagen, also klar, das wird hart. Was sollten sie anderes tun, als in Moab bleiben und durch Vermittlung ihrer Familien erneut heiraten und dann hoffentlich Schutz, Versorgung und wieder ein Zuhause finden. So ein kleines Stückchen Glück wieder finden. Ihr seid noch jung, ihr könnt noch mal neu anfangen. Naemi konnte ihnen das nicht bieten, ja, diese Worte über, ich habe keinen Sohn, ich kann keinen Sohn mehr gebären, also das ist dieses Schwagerehe-Denken dahinter, ja, also wenn ein Bruder stirbt, dann heiratet dann der andere Bruder die Witwe, um auch mit ihr noch einen Sohn zu zeugen und so weiter. Naemi war klar, das geht ja alles nicht mehr, ich bin doch viel zu alt, ich finde auch keinen Mann mehr. Und wollt ihr, wenn das passieren würde, dann noch so lange warten, ja? Ich kann euch das nicht bieten. Juda kann euch das nicht bieten, jedenfalls aus ihrer Sicht.
Aber trotzdem, nochmal gefragt, geht es nicht um viel mehr, wenn es um Gottes Treue und Liebe und Freundlichkeit geht? Es geht doch eigentlich dann um die Verbundenheit mit Gott selbst. Es geht doch darum, dass man wirklich Segen von Gott empfängt, weil man mit Gott verbunden ist. Dass man wirklich Ruhe und Erfüllung findet in Gott. Wir wünschen uns doch auch eben dieses Glück im Leben. Vielleicht auch nur, wir sind vielleicht auch bescheiden, wir wünschen uns dieses kleine Glück im Leben. Ja, ich wünsche mir doch nur einen Partner, ich wünsche mir doch eine kleine Familie oder irgendwie, dass dieser eine Wunsch erfüllt wird. Wir wünschen uns, dass wir durch dieses Leben hindurchkommen, aber das Leben lebenswert ist. Wisst ihr, was Christus sagt? Was hilft es uns, wenn wir die ganze Welt gewinnen, wenn wir alles bekommen könnten, was wir uns nur wünschen könnten, aber unsere Seele doch Schaden nimmt? Es gibt etwas so viel Wichtigeres als das Glück hier auf dieser Welt. Das ist, dass unsere Seele mit Gott verbunden ist und heil wird. Die Grundaussage von Naomi ist hier ganz klar. Liebe Schwiegertöchter, bleibt realistisch. Und trefft deshalb eine richtige, eine sinnvolle, eine pragmatische Entscheidung. Kehrt um nach Moab. Auch wenn das heißt, und das weiß sie, dass sie ist realistisch, das sagt sie sogar dann, als Orpa umgekehrt ist, auch wenn das heißt, dass ihr zu euren Göttern umkehrt. Ja? Sie, deine Schwägerin, ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Merkt ihr dieses... Der Herr weise euch Güte am Anfang, was sie ihnen sagt. Das ist einfach dahingesprochen gewesen. Ja, Gott segne dich. Mach nur. Sie wünscht ihnen die Güte und die Gnade Gottes, aber sie selbst versperrt ihnen den Weg zu dieser Gnade. Das ist das, was hier passiert. Und letztlich empfiehlt sie ihnen, macht es doch so, wie mein Mann und ich es immer gemacht haben. Trefft pragmatische Entscheidungen. Versucht irgendwie durchzukommen. Ihr müsst selbst sehen, wo ihr bleibt. Obwohl sie genau weiß, wohin sie dieser Weg geführt hat. Ihre Worte sind nicht aus Liebe gesprochen, sondern ihre Worte sind aus ihrem Gottmisstrauen und aus ihrer Bitterkeit gesprochen. Und nun will sie im Prinzip, obwohl sie die Töchter von sich wegweist, die ihre Töchter mit in diese Bitterkeit, mit in dieses Gottmisstrauen hineinziehen. Fast hat man das Gefühl, Naomi will nur noch ihr Leid sehen. Ja? Nur noch sie will es einfach nur noch sehen. Sie will gar nicht mehr was anderes vor Augen haben. Mir geht es viel schlimmer als euch, mir ist es viel bitterer als euch. Die Hand des Herrn ist gegen mich ausgestreckt. Sie ist so verbittert und enttäuscht, dass sie sich weigert, Gottes Gnade zu suchen und auch zu erkennen. Sie hat ihre Söhne verloren, ja, das ist hart. Aber warum sieht sie nicht, dass Gott ihr zwei liebende Schwiegertöchter zur Seite gestellt hat, die ihre Heimat für sie verlassen haben? Gerade die will sie jetzt loswerden. Ja, sie förmlich ist es so, als ob sie sich in ihrem Leid wälzen, suhlen will. Und das kennen wir vielleicht auch. Die Enttäuschung ist so groß, die man erlebt hat, dass man sich nicht trösten lassen will. Weil man Angst hat vor weiterer Enttäuschung. Vielleicht will man es sich dann sogar noch schwerer machen, als es ist. Ja? Man will sich seiner melancholischen, schwermütigen Stimmung hingeben und darin bleiben. Man verweigert jede Ermutigung und Aufmunterung durch andere oder durch das Wort Gottes. Was soll sich denn ändern? Ja? Warum soll ich denn nach Hoffnung suchen? Warum soll ich mich aufmuntern lassen, wenn doch eh alles so bleibt? Wenn ich doch eh nur wieder enttäuscht werde? Wenn sich doch eh nichts ändern wird? Ja, das ist der, der die schlimmen Schicksalsschläge erlebt hat, mit im Leid ist und sich dann noch betrinkt. und noch einen draufsetzt und sich so richtig im Dreck suhlt. Gott ist gegen mich. Ein Herz, welches so von Bitterkeit erfüllt ist, dann fragt man sich, besteht für so ein Herz überhaupt noch eine Chance auf Veränderung? Kann so ein Leben noch mal anders werden? Kann so eine Person noch mal Mut fassen? Das äußerliche Leid und das Schicksal von Naomi, das ist schon so groß, dass man eigentlich schon kaum noch Hoffnung hat, dass sich da irgendwas ändern kann. Aber merkt ihr, die innere Situation von ihr, die ist noch viel schlimmer. Ihr Seelenzustand ist noch viel schlimmer. Ihr Herz ist verbittert und total verschlossen. Sie ist in ihrem Leid eingeigelt, hat die Stacheln ausgefahren gegen Gott und gegen alle Menschen, die ihr gut zureden wollen. Und was soll man da anderes machen, als noch mehr weinen, noch lauter weinen, noch trauriger werden und nach Hause gehen, wie Orpa das gemacht hat? Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, der so in seinem Leid eingeigelt lebt, der sich auf keinen Fall trösten oder ermuntern lassen will, an dem man einfach nicht mehr rankommt. Und vielleicht ist es dir auch selbst schon so ergangen. Und vielleicht ist es auch nicht so, dass du jetzt diese totale Lebenskrise hast, dass du sagst, alles ist nur noch dunkel. Aber diese eine Enttäuschung oder diese Verletzung, die du erlebt hast, die hältst du in deinem Herzen fest. Ja, du sagst dir, mein Leben wird weitergehen. Aber nach den Entscheidungen, die ich damals getroffen habe und die Folgen davon in meinem Leben, die ich jetzt spüre, nach den Fehltritten, die ich eben begangen habe, bist du überzeugt, da gibt es keinen Weg mehr zurück, da gibt es auch keinen Weg mehr raus. Das ist jetzt so. Das ist mein Schicksal. Ich habe so viel falsch gemacht, ich habe so schlechte Entscheidungen getroffen, mein Schicksal ist besiegelt. Meine Vergangenheit bestimmt über mein Leben. Und daran lässt sich eben nichts ändern. Ja, diese dunklen Stellen meiner Vergangenheit, die kann ich nicht ausradieren. Die muss ich mit mir rumtragen, mit den Folgen muss ich leben. Und wisst ihr, das kann Christen genauso gehen. Einerseits glauben Christen an Christus, an die ewige Rettung durch ihn. Und auf der anderen Seite kann es so schnell gehen, dass wir dann eben sagen, aber in diesem Leben hier und in diesem Problem, was ich hier habe, da will oder da kann Gott mir auch nicht mehr helfen. Mein Leben wird irgendwie weitergehen, ich weiß. Aber dass ich wirklich Treue, Güte, Freundlichkeit von Gott erfahre, wie soll das denn noch gehen? Naomi, die hat Gottesfurcht, aber ohne Gott Vertrauen. Sie glaubt an Gott, sie erkennt seine Macht an, sie erzittert vor ihm, sie wirft sich zu Boden vor ihm. Ja, Vers 21, der Herr hat mich gedemütigt und betrübt. Sie spürt die Größe Gottes, sie spürt sicherlich auch ihre Schuld vor Gott. Sie sieht das Gericht Gottes, aber nicht die Gnade. Es ist dieser Blick, den sie hat, den viele Menschen auf Gott haben. Auch Menschen, die nicht Christen sind, auch Menschen, die nicht an die Bibel glauben. Sie glauben an Gott und sie haben ein Gespür von der Majestät und Größe Gottes. Sie merken, es gibt einen Gott. Sie merken sein Wirken, sein Handeln in der Welt. Sie wissen, er ist mächtig. Sie sind von Ehrfurcht ergriffen. Sie erbeben, vielleicht weil sie seine Macht und Herrlichkeit in der Schöpfung sehen oder eben durch Schicksalsschläge im eigenen Leben, wo sie merken, ich hab's doch nicht in der Hand. Ich hab doch, was soll ich schwacher Mensch machen? Ich hab's doch nicht in meiner Kontrolle. Da ist dieser große, mächtige, souveräne Gott. Das haben viele Menschen, diese Furcht vor Gott. Aber es führt dazu, dass sie auf Distanz zu Gott bleiben. Vielleicht, dass sie sogar noch größer wird, diese Distanz, weil sie sich vor diesem Gott einfach nur flüchten wollen, verstecken wollen. Und so kann es auch uns ergehen. Wenn wir den souveränen Gott sehen, den Gott, den Schöpfer, Gott, den Herrscher und nicht mehr Gott, den Erlöser, wenn wir nicht mehr Christus vor Augen haben, dann kommen wir in so ein Denken rein. Dann hören wir nicht auf, an Gott zu glauben. Aber wir sehen nicht mehr seine Gnade, wenn wir nicht mehr Christus sehen. Die Botschaft des Buches Ruth lautet: Weiß Gott nicht, wenn du nur richtig glaubst, wenn du nur auf Gott vertraust, dann wird Gott alles gut in deinem Leben machen. Dann wird deine Fehler, deine Fehlentscheidungen und Fehltritte wird Gott alle wieder auslöschen. Dann wird es dir nur gut gehen. Das ist nicht die Botschaft des Buches Ruth. Das Buch ist realistisch. Unsere Entscheidungen haben ihre Folgen, mit denen wir oftmals leben müssen. Aber schlussfolgere deshalb nicht, dass Gottes Hand gegen dich gerichtet ist. Schlussfolgere nicht, dass deine Situation hoffnungslos ist. Gottes Gnade in Bezug auf dein Leben, auf deine Not, auf deine Fehltritte, ja, da denken wir, hier stößt sie an die Grenzen. Und die Botschaft lautet, nein, Gottes Gnade stößt an keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen für Gottes Gnade. Auch die Not in deinem Leben, auch die Fehlentscheidung deines Lebens, die eben schon getroffen sind, wo die Folgen da sind, sind keine Grenzen für Gottes Gnade. Gottes Gnade ist so viel größer. Auch größer als unsere Enttäuschung, als unsere Ernüchterung, als unsere Hoffnungslosigkeit. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, ja, diese tragischen Entscheidungen, die manchmal zu großer Verbitterung führen können, aber das dürfen wir nicht vergessen. Die Gnade Gottes ist größer, größere Gnade. Wir müssen mit den Folgen unserer Lebensentscheidung leben. Und das kann eben auch oftmals Leid für uns bedeuten. Aber Gottes Gnade ist größer als unser Leid. Und er zeigt uns das in dem Leben von Naomi. Wir sehen das nicht nur daran, dass Gott eben hier nicht den moralischen Zeigefinger erhebt. So wie wir das vielleicht manchmal machen, ja, wenn jemand da Mist gebaut hat und dann gehen wir hin und sagen, hey, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Es war doch klar, dass das so kommt. Ja, der liegt am Boden, wir treten nochmal zu. Das macht Gott eben nicht. Aber wir sehen noch mehr Gnade, auch nicht nur darin, dass sich Gott seinem Volk zuwendet, dass es wieder Brot in Bethlehem, dass es wieder Brot im Brothaus gibt. Auch nicht nur darin, dass diese Nachricht bis nach Moab und sogar bis zu Naomi vordringt, dass sie irgendwie davon erfährt und auch nicht nur darin, dass sie dann wirklich umkehrt in ihrer Bitterkeit. Trotz ihrer Bitterkeit geht sie ja zurück nach Bethlehem. Wir sehen die Gnade Gottes vor allem an Ruth selbst und durch Ruth. Da steht also Ruth zwischen Naomi, die vor Galle überläuft und sie wegschickt, und zwischen Orpa, die zurückgegangen ist. So, was soll sie jetzt anderes machen, als sich überwältigen lassen von dieser Bitterkeit, von dieser Enttäuschung, von dieser Traurigkeit und auch den Rückzug antreten? Was soll sie anderes machen? Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich. Jetzt bist du mal ruhig, Naomi. Es reicht jetzt, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Hör auf, mich abzuwimmeln. Hör auf, mich loswerden zu wollen. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht alleine lassen in deinem Leid und in deinem Kummer, in deiner Bitterkeit. Ich kann vielleicht nicht dir dieses Leid abnehmen. Aber ich werde dir beistehen, so gut ich nur kann. Und weil ich bei dir bleiben werde, Naomi, werde ich jetzt auch zu deinem Volk gehören. Und deshalb werde ich auch mein Volk verlassen. Und auch den Glauben meines Volkes, meine Götter. Ich werde jetzt deinem Gott nachfolgen. Wie gut hatte Ruth Gott gekannt? Hatte sie jetzt dieses Gottvertrauen, was Naomi fehlte? Was konnte denn Ruth von diesem schwachen, man müsste ja eher sagen von diesem schlechten, von diesem Antizeugnis von Naomi über Gott lernen? Jemand, der so enttäuscht ist und verbittert ist gegen Gott, was willst du von dem denn über Gott lernen? Und dann dich auch an diesen Gott zuwenden? Nun, wir wissen an dieser Stelle noch nicht, was sie über Gott wusste, wie sie auf Gott vertraute, aber wisst ihr, das ist deutlich, ihre Liebe und ihre Hingabe zu Naomi. Sie lässt ihr altes Leben, sie lässt ihre scheinbar einzige Möglichkeit auf so ein kleines wenig Lebensglück fahren. Und aus Liebe folgt sie ihrer vor Bitterkeit und Galle überschäumenden Schwiegermutter nach. Und wisst ihr was, daran sehen wir das Wirken Gottes in ihrem Herzen. Denn was sie jetzt in ihrem Herzen hat, ihr Wesen, ja, das ist diese Liebe, diese Freundlichkeit, diese Güte, diese Chesed, die Gott hat. Sie spiegelt das wieder, was Gottes Wesen ausmacht. Das Zeugnis von Naomi hat, glaube ich, nicht dazu geführt, dass Ruth sich jetzt Gott zuwendet. Ist auch ein Trost für uns, wenn wir ein schlechtes Zeugnis geben. Gott ist nicht abhängig davon. Gott kann unser schlechtes Zeugnis gebrauchen, um Menschen zu sich zu ziehen. So wie hier. Gott hat Naomi gezogen. Gott zieht Menschen zu sich. Und so bekommt nicht nur Ruth die Gnade Gottes zu spüren, sondern durch Ruth gibt Gott seine Gnade zu Naomi. Also Ruth ist das Gnadengeschenk, der Gnadenerweis Gottes für Naomi. Nur dass Naomi überhaupt keinen Blick dafür hat. Sie erkennt es nicht. Am Ende des Buches, da sagen die Frauen zu Naomi, weißt du was, diese Ruth, die ist besser als 7 Söhne. 7 Söhne, das ist schon was. Das ist der Hauptgewinn, das ist wirklich der Hauptgewinn gewesen. Heute in der islamischen Welt immer noch, 7 Söhne. Die Ruth ist besser, aber sie hat keine Augen dafür. So, lass uns jetzt zum Schluss nochmal so einen Schritt zurückgehen und noch einmal die Gesamtsituation in Blick bekommen. Das Volk Gottes steht unter dem Fluch Gottes, weil sie den Bund gebrochen haben, weil sie in Sünde leben. Sie erfahren den Fluch des Gesetzes, ja. Das ist die Gesamtsituation. Und dann richtet sich der Blick sozusagen auf eine Familie. Diese Familie handelt vielleicht verständlich, aber irgendwie fragwürdig, auf alle Fälle pragmatisch. Sie verlassen das Land. Und sie müssen dann umso mehr den Fluch, den Bundesfluch Gottes ertragen. Umso mehr. Sie haben sich von Gott, von Gottes Land, von Gottes Verheißung abgewandt. Sie ertragen den Bundesfluch. Aber dann wird gerade in dieser Familie deutlich, wie Gott sich seinem Volk wieder zuwendet, wie Gott sich in Gnade wieder zuwendet. Wisst ihr, das Erstaunlichste ist, wie Gott sich seinem Volk zuwendet. Nicht so sehr das Brot, was es wieder gibt, dass es wieder wächst, dass Gott es wieder hat wachsen lassen, sondern Gott erbarmt sich über eine Frau aus einem feindlichen, götzendienerischen Volk. Er verändert ihr Herz, erfüllt es mit Liebe und wird sie gebrauchen, um Naomi zu erreichen und ihr verbittertes Herz wieder zu erweichen. Aber nicht nur das, letztlich am Ende des Buches geht es dann darum, dass Ruth tatsächlich einen Sohn bekommt und dieser Sohn wird dann der Großvater vom König David. Wir kommen dann noch in Ruhe dazu, aber das könnt ihr jetzt schon wissen. Ruth wird die Urgroßmutter von König David. König David ist ja dieser König, der endlich wieder Ruhe und Frieden in das Land bringt und der aber auch nur einen Fingerzeig auf den Sohn Davids ist, nämlich auf Christus. Was ist die Botschaft an uns? Mögen deine Entscheidungen deiner Vergangenheit noch so tragisch, fatal und falsch gewesen sein, Gottes Gnade ist größer. Gott hätte doch auch einen anderen Weg gehen können, mit einer anderen Familie aus Juda. Juda war doch ein großer Stamm. Er musste doch nicht diese Familie nehmen. Er hätte eine Familie nehmen können mit besseren Vorbedingungen. Eine Familie, die bessere Entscheidungen getroffen hat, um seine Segenslinie, die zum Messias führen sollte, weiterzuführen. Und was macht er? Er nimmt sich eine Familie, die das Land und damit Gott verlassen hat, die Gott dem Rücken gekehrt hat, die dann fast ausstirbt, wo nur noch eine einsame, verbitterte Witwe übrig bleibt. Und er wendet ihre Geschichte durch eine noch entferntere Frau aus einem feindlichen und götzendienerischen Volk. Gott hätte da einen einfacheren Weg gehen, aber er geht diesen schwersten aller schweren Wege, um uns zu zeigen, für mich ist nichts unmöglich. Ich kann das Blatt immer wenden und meine Gnade ist größer als eure Fehlentscheidung und größer als eure Verbitterung. Mächtiger als eure Probleme, mächtiger als eure verhängnisvollen Fehltritte, mächtiger als deine dunkle Vergangenheit, mächtiger als dein stolzes oder dein verzweifeltes Herz. Da, wo nur Tod ist, wir werden es dann sehen, da gibt Gott Leben. Da, wo nur Verbitterung und Ernüchterung ist, da gibt Gott Hoffnung. Da, wo alles ausweglos erscheint, da schafft Gott auf einmal einen neuen Weg. Und wie hat Gott uns diesen Weg eröffnet? Uns heute, hier, aus unserer Vergangenheit, aus unseren Fehlentscheidungen? Schaut, was sagt Ruth zu Naomi? Ich werde dich nicht verlassen. Wir werden mich nicht abwenden von dir. Da, wo du hingehst, will ich hingehen. Da, wo du bleibst, will ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, sterbe auch ich. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott hat seinen eigenen Sohn gesandt, der ein Nachfahre auch von Ruth wurde. Und dieser Sohn, Jesus Christus, der sagt zu uns, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde mich euch zuwenden. Ich werde mich dir zuwenden. Ich komme zu euch. Ich werde einer von euch. Aber es geht noch weiter. Ich werde euch nicht nur beistehen. Ich werde für euch einstehen. Ich werde nicht mit, sondern ich werde für euch sterben, damit ihr leben könnt. Ich werde von Gott und von Gottes Volk ausgestoßen werden, damit ihr zu Gottes Volk kommen könnt, gehören könnt und damit Gott euer Gott wird. Ich werde die ultimative Folge aller eurer Fehltritte und Fehlentscheidungen seit Eden auf mich nehmen. Den Fluch, der auf euch liegt, wegen eurer Fehltritte, wegen eurer Sünde, den nehme ich auf mich. Und ich werde die Strafe dafür büßen, damit ihr die Chesed Gottes empfangen könnt. Die Gnade, die Liebe, die Treue, die Freundlichkeit Gottes, und zwar in Ewigkeit. Und darum kommt Christus und sagt zu uns, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das ist nicht so dahergeredet, möge die Güte mit euch sein. Christus hat alles dafür gemacht, dass das wahr ist. Wir können diesem Wort vertrauen. Und unser Problem ist, dass wir, jedenfalls manchmal, vielleicht auch oft, diese Liebe und die Herrlichkeit und die Güte in Christus nicht erkennen. So wie Naomi eben nicht Gottes Gnade durch Ruth in ihrem Leben erkannte. Wir sehen es nicht mehr und deshalb vertrauen wir ihm nicht mehr. Deshalb lasst uns jetzt zusammen beten. Himmlischer Vater, Herr, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, so viele Personen, so viele Umstände, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben, wo wir dir nicht mehr zutrauen, dass du Veränderung schenken kannst oder schenken willst. Und darum bitten wir dich jetzt, verändere unser Herz. Wir wissen, Herr, du hast alles in deiner Hand. Wir wissen, du bist souverän. Wir bitten dich, verändere unser Herz, für uns zur Buße, damit wir zu dir umkehren. Dass wir dir vertrauen, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Auch in denen, wo wir versagt haben, wo wir keine Hoffnung mehr haben.
Herr, du hast dich uns in Christus zugewendet. Und wie oft sprechen wir trotzdem, wie wir es heute gelesen haben in der Lesung, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Aber was antwortest du uns? Kann auch eine Frau ihre Kindlein, ihre Säugling vergessen, dass sie sich nicht erbarmen würde über die Frucht ihres Schoßes? Selbst wenn sie diese vergessen, ich vergesse dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Hände eingezeichnet. Und Herr Jesus Christus, wir wissen, dass du dieses Wort erfüllt hast. Du hast deine Hände mit Nägeln durchstoßen lassen und hast so unsere Namen in deine Hände eingeschrieben, um uns zu retten durch das, was du dort getan hast. Und himmlischer Vater, du sprichst es uns doch so deutlich zu. Du, der du uns deinen eigenen Sohn gegeben hast, für uns dahin gegeben hast, ihn nicht verschont hast, wie solltest du uns mit ihm nicht auch alles schenken? Deshalb bitten wir dich, lass nicht zu, dass uns etwas scheiden mag von deiner Liebe in Christus zu uns. Auch nicht unsere Bitterkeit, unser Kleinglaube, unsere Enttäuschung, unsere Resignation und Hoffnungslosigkeit. Wir bitten dich, fülle unser Herz mit deiner Liebe. Belebe unsere Seelen mit dem Wort, welches wir heute gehört haben, damit wir den Reichtum deiner Liebe zu uns erkennen, damit wir dir vertrauen. Danke, Herr Jesus, dass du zu uns gekommen bist, dass du diese schrecklichen Folgen unserer Sünden auf dich genommen hast und dass du dadurch den Fluch, der über uns stand, in Segen gewandelt hast. Und Herr, wir wollen heute wieder neu alle unsere Sorgen auf dich werfen und danken dir, dass du für uns sorgst. Amen. Thank you.